Der Titel unserer Sendung heute: Zum Lesen schön. Unsere Lieblingsbücher nicht nur im Herbst, eine Empfehlung. Wie vorhin erwähnt, haben wir uns mit dem Autor des Bruckmann-Wanderführer Waldpfade unterhalten. Diplom-Forstwirt Dr. Rudolf Nützel war langjähriger Geschäftsführer des Bund Naturschutz Kreisgruppe München. Inzwischen wechselte er in ein neues Aufgabengebiet. Des Weiteren ist er als forstlicher Gutachter tätig und erhält regelmäßig Lehraufträge an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf sowie der Hochschule München. Er lehrt hier junge Menschen die Zusammenhänge des Ökosystems Wald. Man kann sagen, dass er als Bewahrer, Naturschützer, Forscher, auch Lehrer die Vielseitigkeit der Natur vermittelt. Hören Sie nun den Autor Dr. Rudolf Nützel im Interview mit Kollegin Petra Spitzfaden.
Herr Dr. Nützel, Sie sind der Autor einer ganzen Reihe von Waldwanderführern mit dem Titel Waldpfade. Was unterscheidet denn jetzt einen Waldwanderführer von einem ganz normalen Wanderführer?
Also der normale Wanderführer, der beschreibt Touren vom Startpunkt bis zum Endpunkt, also zum Beispiel bei der Bergtour, dann die Streckenführung und dann endet man irgendwo auf dem Berggipfel. Und was ich jetzt halt immer dazugenommen habe, ist, was sieht man denn alles auf dem Weg? Also welche Pflanzenarten gibt es dann da? Welche Wildtieren kann man begegnen? Welche Amphibienarten? Wo gibt es Gamsrudel, die da irgendwo wo rumstehen? Also alles, was ich halt so wahrnehme, während ich die ganzen Touren begehe. Und dann kommt nochmal dazu, dass ich zum Beispiel auch bestimmte Bodenverhältnisse dann auch eingehe, was dem normalen Wanderer gar nicht so auffällt. Also warum kommt in der Regel bei uns in den Bayerischen Voralpen die bewimperte Alpenrose vor? Aber es gibt dann auch Bereiche, wo die rostblättrige Alpenrose vorkommt. Je nachdem, wie der Bodenzustand ist, gibt es also da verschiedene Pflanzenarten. Das gilt für die Alpenrosenarten, das gilt für Schneeheide, für Heidekraut. Also auf solche Besonderheiten weise ich halt darauf hin, weil normalerweise würde der Bergwanderer da achtlos vorbeigehen.
In einem ersten Buch Ihrer Reihe beschreiben Sie bereits 33 Touren rund um München, um den Dschungel vor der Haustür zu entdecken, wie es da so schön heißt. Was hat Sie denn dazu motiviert, dieses Buch zu schreiben?
Also ich schreibe schon länger Bücher und das hat sich eigentlich so ein bisschen überschnitten, weil ich wollte endlich mal wieder ein Buch machen. Und es war weit vor Corona, also ich würde mal sagen so vor 6 oder 7 Jahren, hat vom Bruckmann Verlag eine Frau Krüger angerufen, die war ja damals zuständig für den ganzen Outdoor-Bereich. Und die haben da einen Förster gesucht, der ein Buch macht über Waldpfade in und um München. Und dann habe ich mir das damals überlegt und habe gedacht, das passt eigentlich ganz gut, das könnte ich noch neben meinem Job so schaffen. Also das war so der Auslöser eigentlich von beiden Seiten. Also sowohl die Nachfrage, wie auch, dass ich selber was machen wollte. Und München finde ich das insofern nicht schlecht, weil ich halt in München jetzt seit 32 Jahren im Naturschutz tätig bin. Und München hatte eigentlich nur noch 4,2% der Stadtfläche, wo überhaupt Wald ist. Und mir fällt das Schreiben relativ leicht. Also ich kann im verständlichen Stil ganz gut schreiben und ich habe großen Spaß am Fotografieren von Pflanzen und Tieren. Und das ist also eine gute Kombination. Wenn man dann auch noch tolle Bilder hat, dann ist es natürlich die beste Voraussetzung, um ein Buch zu erstellen.
Das heißt, Sie erstellen die Texte und auch die Bilder sind von Ihnen?
Genau, also 100% der Bilder und auch 100% der Texte sind von mir.
Was verbinden Sie denn jetzt persönlich mit dem Wandern durch den Wald?
Also für mich ist es auf der einen Seite interessant, neue Gebiete zu entdecken. Ich meine, ich kenne natürlich viele Gebiete zwischen Königssee und Bodensee, weil ich eigentlich seit 45 Jahren Bergtouren mache und in Wäldern unterwegs bin. Ich finde dann vor allem immer diese Kombination, also zwischen Kulturlandschaft, also zum Beispiel die Schlösser. Ich finde immer so Bergtour, wo man Schlösser dann auch hat oder eine Wandertour, also es muss nicht unbedingt eine Bergtour sein, aber wenn man zum Beispiel in Neuschwanstein sieht, das ist ja ein herausragendes Kulturgut weltweit gesehen. Und dann die wilde Natur rings drumherum, das hat ja den Märchenkönig Ludwig II. Ja damals auch schon begeistert. Und mich begeistert sowas auch, also sei es Neuschwanstein, Linderhof oder Herrn Chiemsee. Und bei Herrn Chiemsee kommt halt auch noch dazu, dass dadurch, dass das Schloss gebaut worden ist, ist es ja gelungen, dann diese uralten Wälder, die ringsrum zu erhalten. Also man hat da ein Walderlebnis auf Herrn Chiemsee, was man sonst kaum hat, weil dort die Wälder halt teilweise über 200 Jahre schon alt sind oder die Bäume unheimlich alt sind, weil normalerweise wären ja die Bäume bei uns nur zwischen 50 und 100 Jahre alt. Und hier kann man richtig mal alte Bäume erleben. Und das führt ja dazu, dass es zum Beispiel unterschiedliche Spechtarten dann wieder gibt, die halt auf diese alten, dicken Bäume als Lebensraum dann angewiesen sind und entsprechende Pilzarten. Also das ist einfach ein tolles Naturerlebnis, dort unterwegs zu sein. Und diese Kombination also zwischen Kultur, besonderer Kultur, Denkmal und auf der anderen Seite wilder Natur, weil ja alte Bäume ja auch eine Art von Denkmal ja auch wieder sind für uns.
Ein weiteres Buch Ihrer Reihe stellt Waldpfade in den Bayerischen Voralpen vor. Wie wählen Sie denn da eigentlich Ihre Touren aus, wenn Sie jetzt so ein Buch erstellen? Gibt es Kriterien, die für Sie besonders wichtig sind?
Es sind unterschiedliche Kriterien, die ich da verwende. Zum einen habe ich eine relativ große Erfahrung in den Bergen, weil ich seit 45 Jahren zwischen Bodensee und Königssee unterwegs bin. Dann hole ich mir auch eine Wanderkarte und schaue eben danach, was gibt es denn dort schon alles, was habe ich denn schon gemacht, was könnte noch interessant sein für mich. Ich mache Recherchen im Internet, was gibt es da schon alles nachzulesen, wo gibt es überhaupt interessante Touren, und dann schaue ich mir natürlich andere Wanderführer analog an, was haben die für Touren dann drin, fehlt vielleicht das eine oder andere noch, was könnte noch spannend sein, oder ich schaue auch ganz speziell nach Naturschutzgebieten, Fauna, Flora, Habitat-Gebieten, also diese speziellen fachlichen Karten dann auch mal durch. Und so für jedes Buch, in so einem Buch hat er immer so um die 30 Touren, mache ich ungefähr 50 Touren, also so, dass ich immer eine gewisse Redundanz dann auch habe. Und am Schluss wähle ich halt dann auch eins aus oder lasse halt auch was weg, wo ich der Meinung bin, ja, das passt nicht so gut, weil es sollen ja nicht nur immer schwere Bergtouren dann sein, sondern es sollen ja auch einfach die Spaziergänge dann auch sein, die man in 2-3 Stunden auch mal machen kann oder bei schlechtem Wetter oder auch im Winter vielleicht dann auch mal was machen, also eher dann was Niedrigeres oder im Flachland unterwegs zu sein.
Das hat mir besonders gut gefallen an dem Buch über die Bayerischen Voralpen, dass Sie dort eben auch Touren beschreiben, die man im Herbst und im Winter gehen kann und damit ja auch ein Stück weit ein Alternativprogramm anbieten, wenn man eben nicht Skifahren gehen möchte oder auch nicht kann. Welche Jahreszeit ist denn jetzt für Sie eigentlich persönlich die schönste, um rauszugehen?
Also mir gefällt es eigentlich immer am besten, wenn der Frühjahrsaspekt kommt oder in den Alpen dann der Frühsommer. Also wenn so einige Schneefelder noch liegen, wenn die Krokusse rauskommen, wenn die Soldanellen blühen, wenn die Gamsen im Winterpelz dann auch noch auf den Schneefeldern liegen, wenn vielleicht auch eine Birkenbalz mal zu erleben. Dieses Wildtiererlebnis ist für mich schon sehr wichtig und das findet halt eher im Frühjahr statt, weil der ganze Vogelgesang, es geht ja mit den Spechten dann schon recht früh los und dann kommen die anderen Vögel dann dazu, die überwinterten Vögel und dann, wenn die Zugvögel dann auch da sind. Also von daher ist eigentlich für mich diese Zeit, so April, Mai ist eigentlich so für mich die schönste Zeit dann in den Bergen.
Aktuell bereiten Sie auch bereits ja schon Ihr neuestes Projekt, Ihr nächstes Projekt vor. Welche Waldpfade können denn Ihre Leserinnen und Leser dann demnächst noch erkunden?
Also die letzten Monate habe ich verbracht im Ammergebirge, in den Ammergauer Alpen. Da habe ich jetzt ungefähr 50 Touren auch gemacht, die letzten Monate. Und das Manuskript ist jetzt schon fast fertig. Und das Buch, Die vergessenen Pfade in den Ammergauer Alpen, wird dann nächstes Jahr wahrscheinlich im April oder Mai erscheinen, also rechtzeitig zur Wandersaison. Und da sind jetzt auch nicht die klassischen Touren dann drin, wo eher überlaufend sind, also wie zum Beispiel die Hochplatte, sondern eher dann mal was, eine Alternative, also dass man auf die Hochplatte geht, sondern auf die Hochblasse. Das ist ein Berg, der südlich davon ist, der ist etwas niedriger, nicht so spektakulär, aber auf der anderen Seite ist er für mich wieder spektakulär, weil ich halt dann da einen riesen Gamsrudel mit 25, 30 Gams halt erlebt habe und es einfach zu beobachten, wie die da unterwegs sind, wie die da Nahrung zu sich nehmen, wie sie rumklettern im steilen Gelände oder auch seltene Pflanzenarten dann dort zu entdecken, wie die Zwergalpenrose zum Beispiel. Das ist vielleicht auch mal interessanter, als jetzt da auf die Hochplatte zu gehen, wo jedes Jahr Tausende hochsteigen.
Haben Sie denn noch persönliche Tipps für Wanderer, zum Beispiel was das Verhalten dann in der Natur angeht?
Ja, also es gibt ja diesen schönen Satz vom Hans Magnus Enzensberger: Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet. Also man geht dann dorthin, wo es besonders ist, also gerade im Zeitalter von Instagram, will man sich dort ablichten lassen, nimmt dort alle Mühen auf sich, setzt sich Gefahren aus. Und das waren dann sehr viele. Und das, denke ich, ist eine Gefahr für die Natur und für den Menschen, weil auf diese Weise wird halt, werden die tollsten Orte dann auch zerstört und man kann es dann auch nicht mehr wertschätzen. Deswegen wäre mein Appell an die Leute, ganz bewusst in die Natur zu gehen, aber auch sich klarzumachen, dass man ein Gast ist in der Natur, dass man auf dem Faden bleibt, nicht querfeldein läuft, dass man selbstverständlich den Müll auch wieder mitnimmt, dass nicht die Landschaft vermüllt wird. Und dass man möglichst auch die Touren mit dem öffentlichen Personennahverkehr dann auch unternimmt. Also dass nicht jeder dann mit dem eigenen PKW in die Berge fährt. Also meine Touren habe ich fast alle so geplant, dass man das auch vom nächsten Bahnhof oder vom nächsten Busbahnhof aus unternehmen kann, sodass man die zusätzliche Straßen wieder bauen muss. Also gerade ins Allgäu, das ist ja ein Buch, was letztes Jahr von mir erschienen ist, die Waldpfade im Allgäu. Da sind ja ganz viele Straßen auch gebaut worden, speziell für den Tourismus. Und das sind nicht nur die Straßen, sondern es sind halt auch riesige Parkplätze. Und das, denke ich, das sollte jedem bewusst sein, der sich da auffällt und seine Naturerlebnisse hat, seine Gipfelerlebnisse hat, dass es etwas Besonderes ist. Und das sollte man erhalten als etwas Besonderes. Und deswegen ganz bewusst die Berge genießen, aber auch wieder dann zurückkehren, gut gelaunt und mit dem Müll im Rucksack und nicht in der Landschaft.
Sagt Dr. Rudolf Nützel, Buchautor der Reihe Waldpfade, erschienen bei Bruckmann. Herr Dr. Nützel, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.